Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Beraterblabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Herzlich willkommen zu Folge 1 des Podcasts Work Hard But Smart. Ich höre da draußen schon die Jubelschreie, oh, endlich macht mal einer einen Podcast, das hatten wir ja noch nie. Also, was soll das Ganze? Ich bin auf einer Mission. Als Berater habe ich sehr häufig mit Unternehmern zu tun, die unter ihrem Unternehmen unendlich leiden, die frustriert sind, die bis zur mentalen und körperlichen Erschöpfung arbeiten und die sich für ihr Unternehmen aufreiben, die sich eigentlich so ein Monster geschaffen haben, das sie langsam auffrisst. Und darunter leiden dann nicht nur die Unternehmer, sondern auch deren Familien, die Mitarbeiter und eigentlich alle, die mit diesem Unternehmen zu tun haben. Meine Mission ist, ich will damit Schluss machen. Und dieser Podcast ist ein Teil dieser Mission. Wie kommen Unternehmer eigentlich in diese Situation? Nun, eigentlich ist das Leben ja einfach. Nur leider neigen wir Menschen dazu, es unglaublich zu verkomplizieren. Und Unternehmer, die haben am Verkomplizieren nochmal so eine ganz besondere Freude. Und glaub mir, ich weiß genau, wovon ich rede. Ich war nämlich in derselben Situation und ich bin genau der Typ Unternehmer, von dem ich hier rede. Aber ich habe die Kurve gekriegt. Um Erfolg zu haben, musste ich mich selber zwingen, mir ein System zu bauen, das so stark ist, so robust ist, so vollgasfest ist, dass es sogar mich aushält. Und das System habe ich dann an meinen eigenen Unternehmen ausprobiert. Ich habe es an Mandanten ausprobiert und ich kann sagen, es hat funktioniert. Und wenn das System für mich gut ist, dann mag es da draußen an den Empfangsgeräten Unternehmerinnen und Unternehmer geben, denen es jetzt im Moment gerade genauso geht wie mir, beziehungsweise wie es mir ging. Und weil ich nicht überall gleichzeitig sein kann, gibt es jetzt diesen Podcast. Mein System nenne ich Work Hard But Smart und es fußt im Wesentlichen auf drei Säulen, nämlich auf Menschen, auf Prozessen und auf Produkten. Und um die geht es heute und in den nächsten Folgen. Ich erzähle dir aus meiner Beraterpraxis, ich gebe dir Tipps, wie du dein Unternehmen besser aufbauen kannst, mit weniger Stress, mit mehr Wachstum, mit mehr finanzieller Sicherheit und das Ganze hoffentlich ohne Beratergeschwafel, sondern mit pragmatischen, sofort umsetzbaren Tipps und Tricks aus meinem Unternehmer und aus meinem Berateralltag. Work Hard But Smart mit den drei Säulen Menschen, Prozesse, Produkte. Schön, dass du dabei bist. Die Mission beginnt. Ich habe einen Gast heute in meinem Podcast, das ist die Birgit Eschbach. Birgit und ich haben uns mal auf eine Strategietagung kennengelernt und haben dann ein Gespräch angefangen, das so interessant gewesen ist, dass wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir unbedingt fortsetzen. Und das machen wir jetzt. Wir lassen die Mikrofone mitlaufen und werden sicherlich etwas Tolles zustande kriegen, das Ihnen weiterhilft bei der Führung Ihres Unternehmens. Und jetzt geht's los mit dem Podcast Work Hard But Smart, der Podcast für Wachstum und finanzielle Sicherheit. Birgit, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo lieber Olaf, ich freue mich da sehr drüber und ich erinnere mich noch an diese Strategietagung und da hast du zu mir gesagt, weißt du, ich bin von Natur aus kein disziplinierter Mensch und ich habe gedacht, what? Jemand, der eine Steuerberatungsgesellschaft hat, der mit Zahlen, Daten, Fakten umgeht, gesteht, dass er von Natur aus nicht diszipliniert ist. Ich fühlte mich da sehr abgeholt, aber was meinst du damit genau und wie hast du das in den Griff bekommen?
Ja, das ist in der Tat sicherlich ein bisschen merkwürdig, weil mit dem Berufsbild des Steuerberaters tatsächlich so jemand verbunden wird, der eben diszipliniert ist und ordentlich ist und einen braunen Kordanzug trägt mit Karettenhemd und 5 Kugelschreibern oben links in der Brusttasche. Und genau das bin ich alles nicht.
Ja.
Ich entwickle gerne Systeme. Ich freue mich, wenn ich mir einen Plan ausdenke, den mit Mandanten gemeinsam umsetzen kann und der dann funktioniert. Das ist eigentlich für mich so der größte Lohn. Das hat aber leider zur Folge, dass ich relativ schlecht darin bin, Dinge auch umzusetzen. Also Strategien entwickeln, Pläne entwickeln, wunderbar, kann ich wirklich gut. Auch das Sezieren von eigentlich komplexen Problemen hin zu einzelnen To-Dos, also dass ich so eine Komplexität nehme, sie ordne und damit beherrschbar mache. Das ist eigentlich eine Spezialität von mir. Aber Menschen, die sowas können, habe ich mir sagen lassen, sind in der Regel eben genau nicht diejenigen, die sehr diszipliniert darin sind, dann auch die To-Dos, die daraus entstehen, abzuarbeiten. Das habe ich in meiner beruflichen Laufbahn gemerkt. Ich hatte immer das Glück, dass ich sehr, sehr gute Mitarbeiter hatte, die das aufgefangen haben, aber auch die waren dann irgendwann genervt von mir, sodass ich quasi gezwungen war, für mich selber ein System zu bauen, damit ich mein Chaos, das ich selber gerne mal um mich herum verbreite, in den Griff bekomme. Und das ist genau der Grund, weshalb mein System funktioniert. Ich habe es für mich gebaut, ich habe es ausprobiert über jetzt inzwischen, naja, selbstständig bin ich eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr, aber mit den Steuerberatungskanzleien seit 2002, also gute 23 Jahre. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe dieses System dann auch an Mandanten ausprobiert, ob sozusagen kleine Versuche gestartet. Auch dort funktioniert es so, dass ich jetzt damit glücklich bin und auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein rangehen kann, sagen kann, ja, das System funktioniert für gerade solche Leute.
Mhm. Das war für dich also so, dass du gesagt hast, ich habe echt die guten Ideen, ich bin da auch schwungvoll und engagiert, aber wenn es hinterher an das Ausrollen gibt, und ich meine, du hast in deinem Leben mehrere Firmen aufgebaut, Ja. Dann hast du auch gemerkt, mit deiner Art zu denken und zu arbeiten, kommst du nicht nur für dich, sondern auch für die Mitarbeiter drumherum an die Grenzen. Also das ist dann so dieser Punkt gewesen, wo du gesagt hast, so geht es nicht nur für mich nicht weiter, sondern auch für das Team drumherum. Für die muss es ja auch eine Erleichterung sein und ein besseres und strukturierteres Arbeiten.
Ja, ganz genau.
War das für dich so diese Erkenntnis, dass das dir dann zugespielt wurde, dass du gesagt hast, jetzt muss sich was passieren, oder ist es von dir herausgekommen?
Naja, ich würde gerne sagen, dass ich mir das selber ausgedacht habe. Das stimmt aber leider nicht, sondern mein Umfeld ist auf mich zugekommen. Also insbesondere Ja. Meine Mitarbeiter haben gesagt, du pass mal auf, das nervt einfach, wenn du alle 3 Tage mit einer neuen Idee um die Kurve kommst. Wir haben noch nicht mal die erste Idee verarbeitet, du bist schon bei Nummer 3. Das funktioniert so nicht. Du musst dich selber disziplinieren und du musst selber versuchen, dir ein System aufzubauen, damit du uns nicht nervst.
Hattest du das Gefühl, wenn du auch mit anderen Unternehmern sprichst, dass du mit dieser Schwäche alleine bist? Oder war dir das schnell klar, hey, das betrifft echt viele Unternehmerinnen?
Also der Idealtypus eines Unternehmers, das ist ja genau so einer wie ich, der irgendeine Idee hat, sei sie gut, sei sie schlecht, das ist uns als Unternehmern ja erst einmal egal. Wir halten sie ja immer für gut, auch wenn sie vielleicht schlecht ist. Und die dann einfach Ja. Loslaufen und sagen, ich mache das jetzt. Also bin ich damit nicht alleine, vielleicht bin ich ein bisschen extremer als alle anderen. Deswegen funktioniert mein System auch so gut, weil das eben an einem Härtefall ausprobiert ist.
Ja.
Aber eigentlich sind alle Unternehmer oder fast alle Unternehmer artverwandt. Ja, dass die eben sich was ausdenken, das umsetzen und dann total enttäuscht sind, wenn das Umfeld um sie herum nicht versteht, was das für eine tolle Idee ist.
Nimm uns doch da mal gerade so ein bisschen mit rein. Wie sah dein Arbeitsalltag vor dem System aus?
Also vor dem System bin ich ins Büro gegangen und dann sind die Dinge auf mich eingeprasselt, die halt so im Alltagsgeschäft ankommen. Alles Mögliche, Kundenanrufe oder Mandantenanrufe. Die Mitarbeiter stehen vorm Schreibtisch, stellen Fragen. Ich habe selber Dinge, die ich ausarbeiten muss, irgendwelche Zahlen zusammenpacken, BWA analysieren, Planungsrechnungen für Banken machen etc. Also mit anderen Worten, ich war eine sehr viel beschäftigte Fachkraft mit ein bisschen Managementaufgaben, indem ich Mitarbeiter angeleitet habe, Dinge zu tun. Was ich überhaupt nicht getan habe, ist darüber nachzudenken, wie ich mein Unternehmen, in diesem Fall dann die Steuerberatungskanzlei, strategisch am Markt positioniere und ein bisschen an der Strategie arbeite. Und ich habe einfach abgearbeitet. Ich kam ins Büro, der Tagesablauf ging los und dann bin ich um 17 Uhr nach Hause gegangen, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr und habe mir dann die Frage gestellt, was ich eigentlich den ganzen Tag gemacht habe. Und ich glaube, dass das den vielen Unternehmern so geht, dass die am Ende des Tages eigentlich gar nicht wissen, was sie gemacht haben. Sie waren aber die ganze Zeit beschäftigt.
Ich glaube, das ist ja sowas, was viele Unternehmer kennen, in der Tat. Dass man sich denkt, oh, du möchtest eigentlich viel mehr so strategisch arbeiten, auch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben gerade Zeiten, in denen dir morgens beim Frühstück schon die erste KI-Nachricht entgegenkommt, wo sich viele Unternehmer fragen, hey, was bedeutet das für mein Unternehmen? Und dann gehst du arbeiten und merkst, kommst gar nicht dazu, darüber nachzudenken, weil dein Tag eben voll ist mit, wie du sagst, ne? Der Arbeitsalltag ist so voll. Und das ist ja auch erstmal, also du scheinst ja da dann doch auch ein disziplinierter Mensch zu sein, diese Dinge abzuarbeiten. Das ist ja schon, da ist ja bei dir kein Disziplinmangel gewesen, sondern das halten wir nochmal gerade fest. Es ging mehr darum.
Das war
eben,
Zwang, Birgit. Ne? Das Zwang. Musste ich tun, weil die Dinge fertig werden mussten.
Ja, da hast du recht.
Können wir
da
uns natürlich die Frage stellen, ob das ein Teil von Disziplin ist, aber ich habe es mehr als Zwang empfunden. Ja.
Und da geht es ja drum. Da geht es ja genau drum. Wie empfindest du es? Ne?
Genau.
Ja. Und gab es jetzt für das, was du entwickelt hast, für dieses Betriebssystem, gab es da irgendeine Art von Blaupause oder ist das so komplett aus diesem, ich sag jetzt mal, Zwang, Chaos heraus entstanden?
eine direkte Blaupause dafür gab es nicht. Ich habe natürlich viel gelesen, ich habe Podcasts gehört, ich habe YouTube-Videos mir angeschaut, sehr viele. Da kann man bei YouTube nämlich noch mehr sich angucken als irgendwelche Katzenvideos oder irgendein Quatsch. Man kann da auch viel lernen. Aber ja. Im Wesentlichen habe ich viel gelesen und eigentlich Biografien von erfolgreichen Unternehmern und habe mir eben versucht anzulesen, wie die es gemacht haben. Irgendwann bin ich mal auf einen TED-Talk gestoßen.
Ja.
Und der Sprecher dort, Ernesto Ciroli heißt er, glaube ich, der hat etwas gesagt, was sich so bei mir eingebrannt hat. Es gibt drei Typen. Es gibt diejenigen, die die Idee haben. Es gibt diejenigen, die die Idee umsetzen. Und es gibt diejenigen, die auf die Kohle aufpassen. Kein Mensch auf diesem Planeten kann alles drei gleich gut. Und ich musste mir überlegen, welcher von den dreien bin ich jetzt? Und das war für mich so ein bisschen eine Initialzündung. Ich sagte, alles klar, jetzt weiß ich eigentlich, was mein Problem ist. Ich habe gute Ideen. Ich bin nicht derjenige, der die Idee nachher auf die Straße bringt. Auf ein Geld aufpassen, das kann ich für Mandanten hervorragend. Für mich selber geht so. Also musste ich mich eben darauf konzentrieren, derjenige zu sein, der die Ideen hat, und brauchte eben ein Umfeld, Systeme, Menschen, Prozesse, die die anderen beiden Punkte, in denen ich Schwächen habe, kompensieren.
Weißt du, an was mich das gerade erinnert? An die Höhle der Löwen. Diese Fernsehsendung. Ja. Da fragen die doch dieses Gründerteam immer, wer hat bei euch welche Kompetenzen? Wer steht bei euch für was?
Ganz genau.
Und diese drei Menschen, die du gerade genannt hast, finde ich echt gut. Also derjenige, der die Ideen hat, derjenige, der sie umsetzt und derjenige, der die Zahlen im Blick hat.
Mhm. Ja, ganz genau. Und kein Mensch kann alles drei. Das hat auch was mit Neigungen zu tun. Ja, also die Menschen, die vielleicht gute Ideen haben, sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die eine Buchhalternatur haben, um dann auf die Taler aufzupassen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir enorm geholfen, auch mich selber eben einzuordnen und diese Systeme dann eben zu bauen. Und ich konnte mit diesem Modell auch meine Mitarbeiter eben mitnehmen, die ja auch erstmal kapieren müssen, was bei mir nicht stimmt.
Warst du da so offen und hast das auch kommuniziert?
Absolut, absolut.
Stark.
Ich
meine,
ich brauche mich ja nicht zu verstecken, das wissen die Mitarbeiter ja selber, die haben es ja selber mitgekriegt. Mhm. Und ich muss dann natürlich auch das reflektieren und muss mich hinsetzen und sagen, okay, ich bin der und der Typ, ich kann so und so arbeiten. Und ihr könnt eben andere Dinge viel besser. Ich war in meiner Ausbildung zum Steuerberater mit Sicherheit in den Kanzleien, in denen ich gearbeitet habe, einer der schlechtesten Facharbeiter für Jahresabschlüsse, Buchhaltung und so weiter. Ich kann dir, wenn du mir die Bilanz vor die Nase legst, die kann ich dir in 2 Minuten analysieren. Aber wenn ich sie selber erstellen soll, dann wird's für mich eng, weil da viele, viele Dinge zu beachten sind. Das ist unglaublich komplex. Du musst Checklisten abarbeiten, das ist eine Arbeit, dafür bin ich einfach nicht gemacht.
Aber das Olaf, du erinnerst dich an unser Gespräch auf dem Kongress, das war ja genau das, was ich gesagt habe, wir brauchen viel mehr Steuerberater, die diesen unternehmerischen Part wahrnehmen und die für uns Unternehmer mitdenken und die eine Bilanz sehen und sagen, hey, pass mal auf, wir müssen uns mal gerade zusammensetzen, weil, und das ist ja etwas, was ich mir noch viel mehr wünsche, als jetzt nur eben, das ist die Arbeit, die gemacht wird und mir werden die Jahresabschlüsse vorgelegt. Und das finde ich wirklich toll, dass du diesen Weg, das ist ja auch eine Stärke von dir. Und dass du dann in der Kombi gesagt hast, hey, da machen wir jetzt was draus. Und dieses MPP, du sprichst da ja immer von Menschen, Prozesse, Produkt, dass du gesagt hast, die drei Sachen, die schauen wir uns jetzt mal an. Und wenn du Lust hast, gehen wir das jetzt mal für die Hörer durch.
Ja, gerne. Ja? Vielleicht vorab zwei Dinge noch. Also,
ja.
Stärken und Schwächen. Ich glaube, dass eine meiner größten Stärken ist, dass ich meine Schwächen kenne und dass ich da offen mit umgehe. Es bringt überhaupt nichts, was so in diesen ganzen Managementbüchern steht oder was irgendwelche verhinderten Gurus dir auf Instagram erklären wollen, dass du deine Schwächen kompensieren musst. Du musst an deinen Schwächen arbeiten. Das ist totaler Quatsch. Das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht an meinen Schwächen arbeiten. Ich kann mein Verhalten ändern. Aber wenn ich Dinge nicht kann, die jetzt nichts mit Lernen zu tun haben, sondern die was damit zu tun haben, dass meine Biostruktur einfach eine andere ist, dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Also lasse ich andere Leute das tun, was meine Schwäche ist, und ich konzentriere mich auf meine Stärken. Dann habe ich viel mehr Durchsatz.
Ja, Olaf, komm, lass uns jetzt mal Tacheles reden. Fangen wir mal mit dem M an. Was macht für dich da die richtigen Menschen aus?
Ja, Menschen, Prozesse, Produkte. Das ist ein Kürzel eigentlich, weil die Fragestellung, ne, was ist eigentlich ein Unternehmen, die lässt sich so beantworten: Menschen benutzen Prozesse, um Produkte herzustellen. Das Gebilde, in dem sie das tun, das nennt sich Unternehmen. Produkte bitte in diesem Zusammenhang auch Dienstleistungen. Ne? Dienstleistung ist am Ende aller Tage auch ein Produkt. beim Betrachten dieses Bereiches Menschen, da haben wir mehrere Ebenen. Wir haben einmal den Unternehmer selbst. Die Unternehmensgröße, von der ich hier rede, da hat der Unternehmer halt einen wesentlichen Part, also jetzt nicht börsennotierte Unternehmen, da mag es anders sein, aber so in dem kleinen und mittleren Bereich ist der Unternehmer schon eine zentrale Figur als Mensch. Das zweite ist natürlich das Team. Ich muss mich mit den Menschen umgeben, die ich brauche. Und das dritte sind alles das, was man so als Stakeholder bezeichnet. Das können Mitarbeiter von Banken sein, das können Rechtsanwälte sein, der Steuerberater auf jeden Fall. Und halt alle möglichen Leute, die noch damit zu tun haben, die Familie, die Ehepartner. Alles das gehört zu dem Bereich Menschen.
Und da gehen wir ja auch in den späteren Folgen auch nochmal im Detail drauf ein. Aber ja, das finde ich schon eine ganz wichtige Erkenntnis, dass du sagst, hey, es geht nicht nur um dich und um dein Team, sondern, was du gerade schon gesagt hast, Stakeholder, Familie. Gerade Familien, das ist ja so etwas, was ganz oft davon betroffen ist. Da gibt es einen Kollegen von dir, den Lars Bobach, der das auch häufig als Thema hat, dass er sagt, hör mal, es nützt dir alles nichts, wenn dein Unternehmen gesund ist, aber deine Ehe kaputt und deine Familie kaputt ist. Ne? Also dass du sagst, wir müssen uns dieses ganze System anschauen, nicht nur dich und deine engsten drei Mitarbeiter.
Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, ein alter Unternehmer, du bezahlst Erfolg in drei Währungen, nämlich in Familie, in Freundschaften und in Lebenszeit.
Das ist so schade, oder?
Was du opfern möchtest.
Das ist so schade. Jetzt mal ein kurzer Mutmacher-Moment. Würdest du sagen, du wendest ja dieses System jetzt auch für dich an, würdest du sagen, dass du wieder mehr Zeit hast, um diese Währungen nicht einsetzen zu müssen?
Oh ja, sehr ganz schön. Genau. Ach, das ist absolut der Punkt. Also das System ist genau dafür da, dass das nicht passiert.
Super.
Also ein anderer Spruch, der kam allerdings dann irgendwann so morgens um 2 in der Kneipe, da sagte mir einer, du weißt du, 80 Stunden die Woche arbeiten kann jeder Vollidiot, aber 20 Stunden die Woche arbeiten und die Taschen voller Geld. Das ist doch cool, oder?
Oh, das ist super.
Da habe ich mir gedacht, ja, gut.
Das ist sehr, sehr gut.
Ich habe also damit angegeben, was für ein Fleißiger ich bin und wie viele Stunden ich arbeite. Und er hat mich ganz mitleidig angeguckt. War allerdings ein älterer Unternehmer, der war schon so ein bisschen durch mit der Reise. Ne? Und der guckt mich aber nur an, schüttelt mit dem Kopf und sagt, Jungchen,
Olaf, ich muss dir bei der Gelegenheit auch eine kleine Anekdote erzählen. Das ist so einen ähnlichen Spruch habe ich mal gebracht zu meinem Chef, als ich noch angestellt war, mit dem aufgeräumten Schreibtisch, dass ich gesagt habe, Haufen bilden kann jeder, nur ein Blatt vor sich liegen haben, das ist die Kunst, ne? Und die hatten mich zuvor auf ein Seminar geschickt, wo wir das alle gelernt haben, und ich habe das wirklich konsequent umgesetzt, heute noch. Also du siehst, im Moment siehst du mittlerweile gar kein Blatt mehr, wenn aber immer nur ein Blatt oder ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen. Und aber das führte natürlich dazu, der ist rundgegangen und hatte meinetwegen ein neues Projekt und ist so durch 5 Büros und hat geguckt, wem kann ich dieses Projekt noch geben? Und hat gedacht, bei der Birgit, da ist ja alles aufgeräumt und leer, genau, die hat noch Platz.
Nichts. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb so viele Schreibtische so überfüllt aussehen. Ne? Das
Oder?
Ist eigentlich ein Abwehrmechanismus für noch mehr Arbeit.
Ja. Okay, ja, haben wir doch schon mal so eine schöne Metapher. Aber gut, nächster Punkt. Jetzt kommen wir zu den Prozessen. Wo lauern hier die größten Fallen?
Die Prozesse, das sind so ekelhafte Wesen, weil man erkennt in der Regel nicht, dass die Prozesse schlecht laufen. Also, dass sie schlecht laufen, das erkenne ich immer an den Endprodukten. Wenn die Kunden sich beschweren oder wenn Dinge nicht funktionieren, wenn ich permanent dabei Mitarbeitern hinterherrennen muss, ob die dieses, das oder jenes getan haben, das sind eigentlich immer Zeichen dafür, dass die Prozesse nicht funktionieren. Und Prozesse siehst du nicht in der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Da steht keine Kostenposition, schlechte Prozesse. Sondern diese schlechten Prozesse verstecken sich hinter diversen Kennzahlen. Zum Beispiel Personalkostenquote, hoher Materialeinsatz oder zu hoher Materialeinsatz, wenn der branchenunüblich ist. Das sind so Zeichen dafür, dass mit den Prozessen was nicht stimmt. Und noch größere Zeichen für mangelhafte Prozesse gibt es eben genau dann, wenn du dir die Menschen in dem Unternehmen anguckst und die eigentlich alle nur noch genervt sind und eigentlich innerlich gekündigt haben, wenn der Unternehmer mit dicken Augenrändern durch die Gegend rennt und 80 Stunden die Woche eben arbeiten muss, um sein Unternehmen einigermaßen auf Vordermann zu halten. Das ist eigentlich immer ein Prozessproblem. Meistens auch noch gepaart mit dem menschlichen Problem, weil ich brauche ja nicht irgendwelche Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, sondern ich brauche die richtigen, und zwar die für mich und mein Unternehmen richtigen Mitarbeiter. Ja. Aber die Prozesse eben, das ist ein bisschen schwierig zu entdecken, und so ein Unternehmen hat leider 800, 900.000 Prozesse, ne? Angefangen damit, wie kommt eigentlich der Kaffee in die Kaffeemaschine, bis hin zu eben Produktionsthemen.
Wie du das jetzt gerade schon sagst, wie kommt der Kaffee in die Kaffeemaschine? Ich musste gerade bei unserem Gespräch dran denken, ich hatte mal einen Podcast mit einem der Gründer von Hans im Glück, der Systemgastronomiekette.
Ja.
Und der hat halt das auch erzählt, dass die diese Prozesshandbücher erstellen, wo dann genau drin steht, ne, wann kommt der Kaffee in die Maschine und wie viel wird das Licht gedimmt, weil jetzt eine andere Stimmung ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, so ein Prozesshandbuch wäre doch für uns, für meine Firma, auch mal eine tolle Idee. Ich bin jetzt aber ehrlich, wir haben damit angefangen und ist noch nicht fortgesetzt, aber das Ziel bei uns ist schon auch, dass wir das mal in einem Handbuch festhalten.
Ja.
Ich freue mich drauf, dass wir mit dir dann auch mal über dieses Thema Prozesse sprechen. Das heißt, in deinem Betriebssystem gehst du da auch genau drauf ein, sagst, hey, schau dir deine Prozesse an, standardisiere sie. Was würdest du sagen? Was ist so da der wichtigste Punkt in dem, was ihr macht?
Also die Prozesse identifizieren.
Ja.
Dass ich so eine, man nennt das Prozesslandschaft oder Prozesslandkarte habe und erstmal gucke, was habe ich überhaupt für Prozesse. Das zweite wäre, die Ist-Prozesse aufzunehmen, dann diese Ist-Prozesse zu verbessern und dann die Prozesse zu automatisieren und gegebenenfalls zu digitalisieren. Also nicht jeder Prozess muss digital sein, weil so ein Kaffee kommt immer auch nicht digital in die Kaffeemaschine rein, sondern da muss schon einer irgendwie einen Löffel ran. Und ein Werkstück beim Tischler, das geht auch nicht nur mit Maschinen. Ne? Also
ja.
Man muss da schon auch ein bisschen Arbeit reinstecken und kann nicht nur digitalisieren. Und dann kommt aber das Wichtigste, ich muss die Prozesse irgendwie dokumentieren, ich muss sie aufschreiben. Da gibt es viele Methoden. Ich arbeite sehr gerne auf einem langen Konferenztisch mit so einer Papierrolle, die rolle ich über den gesamten Konferenztisch und dann nimmt man sich ein Edding in die Hand und malt die Prozesse auf. Das wäre der manuelle Weg.
Ah.
Der nächste Weg ist, ich nehme einfach eine leere Wand, kaufe eine Menge Post-it-Notizen und beklebe die Wand.
Mhm.
Vorsicht im Übrigen, wenn du solche Wand vor dir hast und solche Prozesse miteinander verbinden willst, Prozessschritte. Ne? Wenn du ein Edding auf der Wand malst, keine gute Idee, habe ich auch schon dreimal gemacht. Dann gibt es natürlich auch digitale Möglichkeiten, digitale Whiteboards und so weiter. Das muss man eben gucken, wie komplex das ist. Meine Erfahrung ist, je komplexer, desto weniger geeignet sind digitale Tools. Dann muss man wirklich mit dieser langen Papierrolle auf dem Tisch arbeiten. Das hat sich eigentlich am besten bewährt.
Super Tipp.
Dann kann man hinterher kann man dann ja die Prozesse digital machen.
Ja, ganz klar.
Also digital abbilden, so wie ich sage.
Ja, ja.
Und das nächste Problem bei allen Prozessmanagement-Handbüchern ist, wo steht denn das? Also wenn du die Prozesse ausdruckst, abheftest und ins Regal stellst, ja, dann wissen die Mitarbeiter wenigstens, wo theoretisch das Buch stünde, wenn man da reingucken wollte. Bei digitalen Prozessen ist es häufig so, die sind irgendwo, aber niemand weiß wo. Das heißt, so eine Prozesslandschaft kann nur leben, wenn die Mitarbeiter auf einfache Art und Weise die Prozesse auch wiederfinden. Und das ist eigentlich die hohe Kunst, eine Datenbank anzulegen, wo die Mitarbeiter drin suchen können, um dann den richtigen Prozess zu finden.
Olaf? Ich kenne gefühlt 100 Unternehmensberater und ich würde sagen, da gehen jetzt 90 von denen oder vielleicht auch 95 hin und sagen, nicht jetzt diese tolle Idee, die du mit der Rolle hattest, die finde ich schon mal Weltklasse, aber die kriegen diesen Schritt mit Prozesslandschaft, Ist-Zustand und sowas auch noch hin. Und dann sagen die, jetzt habe ich euch beraten, schönen guten Tag auch.
Ja.
Und dann entstehen ja diese Silos, von denen du gerade gesprochen hast, ne? Dann sind dann diese Ablagekörbe, ob die jetzt digital sind oder wo auch immer, Handbücher, dann stehen die irgendwo und kein Mensch arbeitet damit. Wie kann es denn gelingen? Oder bist du einer von den 5 Unternehmensberatern aus den 100, die sagen, hey, und dieses Thema Digitalisierung, wie machen wir das jetzt? Wo kommt das hin? Also die Umsetzung, dass du das auch mit anbietest in deinem System, hilfst du dabei auch?
Ja, tue ich.
Mhm.
Und warum ich das tue, ist auch völlig klar. Wenn ein Unternehmer auf mich zukommt und sagt, pass auf, ich habe hier ein Problem, dann weiß er noch nicht, dass das ein Prozessmanagement-Problem ist, in der Regel. Es gibt auch Unternehmer, die sagen, ich habe ein Prozessmanagement-Problem, aber das ist die Ausnahme. So, dann komme ich und erkläre ihm dieses Prozessmanagement-Problem und dann wird interessant genickt und dann ändern wir das. Das Ding ist jetzt nur, wenn ich dem jetzt theoretisch erzähle, wie das geht, dann wird er das nicht umsetzen können. Denn wenn er das könnte, dann hätte er mich nicht angerufen.
Ja, ja.
Das heißt also, das Problem liegt nicht daran, dass der zu doof ist, darüber nachzudenken. Das ist er nämlich überhaupt nicht.
Ja.
Der weiß nur nicht, wie er da rangehen soll an das Problem und wie er es nachher tatsächlich auf die Straße bringt, dieses Umsetzungsproblem.
Und auch ohne den ganzen Maschinenraum jetzt erstmal für 5 Wochen zuzumachen, ne?
Ja, das
und
geht das natürlich ganz, nicht.
Ja.
Nein, also das Flugzeug muss ja weiterfliegen. Das heißt, wir wechseln die Flügel im Flug aus. Das wackelt manchmal ein bisschen, aber es geht irgendwie.
Mhm.
Und da, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, ich jetzt nicht so der begnadete Umsetzer bin, habe ich natürlich Menschen um mich herum, die das können und die gehen dann in die Unternehmen rein und bauen dann diese Prozesslandschaft tatsächlich auch auf.
Super.
Schön ist es, wenn ein Unternehmensberater sich so schnell, wie es irgendwie geht, überflüssig macht. Das heißt also, wir versuchen, die Prozesse gemeinsam mit den Mitarbeitern aufzubauen, aber die auch gleichzeitig darin zu schulen, wie das geht, damit wir schnellstmöglich wieder verschwinden können. So, und das ist genau der Punkt. Also man muss mit in die Umsetzung reingehen, denn nochmal, könnte der Unternehmer das von alleine, dann hätte er nicht angerufen. Ja. Also müssen wir ihm bei der Umsetzung helfen.
Ja, finde ich super. Und genau das ist es, weil wir brauchen, es geht dann ja los, dass ich wirklich damit auch erfolgreich arbeite, in der Umsetzung bin. Und da glaube ich, fühlen sich einige dann auch alleingelassen. Ja,
Konzepte bauen, seitenlang und so weiter, da bin ich
Superheld. Da gibt es ganz große Namen, die sich damit auch viel Geld verdienen, dass die in die Unternehmen reingehen und tolle Konzepte abliefern und dann wieder rausgehen. Ne?
Absolut, genau. Das ist auch schon mal sehr hilfreich. Dann weiß ich als Unternehmer, was ich theoretisch tun müsste.
Ja.
Aber ich tue es nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, wo ein Unternehmensberater dann eben weitermachen muss. Und dann geht es tatsächlich aber mehr um das schöne englische Wort zu benutzen, um Empowerment. Das heißt, ich muss in das Unternehmen reingehen und das Unternehmen befähigen. Und ich als Unternehmensberater muss auch schnell wieder da raus aus dem Unternehmen. Mir wird dann auch irgendwann langweilig. Also ich muss dann neue Projekte haben. Und wir sind nicht dafür da, das Unternehmen zu führen. Das sollte der Unternehmer bitte selber machen.
Ja, ja, ja. Jetzt bist du trotzdem ja an diesen Punkt gekommen, wo du gesagt hast, hey, ganz wichtiges Thema ist auch das Produkt. Das finde ich was ungewöhnlich, weil ja, na, wir haben das vielleicht auch schon mal gehört. Mensch, wenn das Produkt nicht auf dem Punkt ist oder nicht mehr in die Zeit passt, dann muss ich da ran. Aber trotzdem ist das in diesem Mix, finde ich, spannend. Wie ist das gekommen, dass du gesagt hast, ey, ihr müsst euch auch mal ganz ehrlich fragen, ob das eigene Angebot noch marktgerecht ist? Was war das? Erzähl mir mal so ein paar Geschichten, wie das entstanden ist, dass das zweite P dazugekommen ist.
Also das ist eigentlich so ein bisschen aus dem Dienstleistungsbereich und aus dem Handwerksbereich entstanden. Elektriker, okay, ne, ist eine Berufsbeschreibung und kein Produkt. Ich kann aber einem als Elektriker, wenn ich das möchte, einen Kunden anbieten, ich automatisiere dir dein Haus mit einer Google-Umgebung oder mit einer Apple-Umgebung. Ja, Apple Home oder Google Home.
Da komme ich schon mal, das heißt, der Elektriker kann proaktiv was anbieten und wird nicht nur gerufen, wenn es ein Problem gibt.
Ja, ganz genau. Das ist eben genau der Unterschied zwischen Leuten, die Produkte haben, die sie dem Markt anbieten können. Dann im Übrigen, wenn ich ein Produkt habe, kann ich auch Paketpreise bilden. Ich muss also nicht sagen, wenn wir in dem Beispiel mal bleiben, ich mache ein bisschen Hausautomatisation bei dir, dann muss ich nicht sagen, ich rechne das nach Stunden ab, sondern das Paket einmal Automatisierung kostet 5.000 Euro. Und dann weiß ich als Kunde, was ich kriege, nämlich hinterher, Zielfoto, läuft mein Haus automatisch und das ist mir 5.000 Euro wert oder eben auch nicht.
Stark.
Und das muss ich im Dienstleistungsbereich genauso machen. Steuerberater ist am Ende aller Tage auch nur eine Tätigkeitsbeschreibung, aber kein Produkt. Wir haben nun den tollen Bereich, dass unsere Produkte eigentlich vom Gesetzgeber definiert sind, aber auch ein Jahresabschluss kann ja was anderes sein, als einfach nur eine Bilanz zusammenzubraten. Ich kann ja den Jahresabschluss nehmen, mache eine Vorabbesprechung, ich mache eine Besprechung danach, ich baue eine betriebswirtschaftliche Beratung mit in die Jahresabschlussbesprechung rein, sodass der Unternehmer Mehrwert bekommt. Der bekommt also bei mir mehr als nur diesen Ausdruck, den er sowieso nicht versteht. Und ich setze mich auch nicht mit den Mandanten hin und lese denen den Bilanzbericht vor. Ja, dann sind die nach 4 Minuten sowieso alle eingeschlafen, weil es auch wirklich keiner versteht und es interessiert auch am Ende aller Tage. Aber dem Mandanten zu sagen, guck mal, so ist dein Unternehmen gelaufen. So ist der Sachstand heute. Das könntest du tun, damit es besser läuft. Das wird dann ein Produkt. Und damit hebe ich mich dann im Zweifel auch von anderen Leuten ab und ich muss nicht nach Stunden abrechnen. Also ich muss zusehen, dass ich Produkte baue, insbesondere als Dienstleister. Und wenn ich ein Produktunternehmen bin, und jetzt bewegen wir uns leider so ein bisschen im Bereich des Bullshit-Bingo, ja, es muss ein Product-Market-Fit geben, ein Produkt, das keiner haben will, das kann nicht existieren und so weiter und so weiter. Die ganzen Floskeln, die kennen wir ja. Aber sie stimmen leider. Ich muss immer wieder mein Produkt mir anschauen und sagen, passt das noch? Ist das noch? Hat das noch die richtigen Features? Ist es marktgerecht? Und vor allem aber, wann stirbt es? Es gibt bei jedem Produkt einen Produktlebenszyklus. Ich muss wissen, wo ich gerade bin. Und ich muss wissen, ob dieses Produkt stirbt.
Olaf, und darüber denken viel zu wenige nach.
Weil die alle dabei sind, als Feuerwehrmann durch ihr Unternehmen zu laufen. Ich habe einen Unternehmer beraten, der hat gesagt, ja, mein Unternehmen läuft nicht so, kannst du mir mal helfen. Der hat Freisprechanlagen für Autos verkauft zum Nachrüsten. Versuch mal bitte heutzutage ein Auto ohne Freisprecheinrichtung zu bekommen. Also das Produkt ist einfach gestorben und das habe ich dem gesagt. Ich habe gesagt, du musst andere Produkte wählen. Dieses Produkt ist tot. Deswegen kommt auch keiner, weil alle so eine Freisprecheinrichtung haben, weil sie nämlich gesetzlich erforderlich ist. Und es kommt keiner zum Nachrüsten. Das hat er aber nicht verstanden. Und dann ist er halt irgendwo vom Markt gegangen. Mhm. Ja, also ich muss als Unternehmer, das ist nämlich genau meine Unternehmeraufgabe. Ich muss gucken, wo bewege ich mich in dem Markt? Was sind die Risiken? Wie lange geht das noch weiter? Welche Features braucht mein Produkt? Muss ich die Produktion vielleicht anders machen? Und genau mit solchen Themen beschäftigen sich Unternehmer eben nicht, weil sie das Klopapier bestellen müssen. Mhm. Und da wird es dann kritisch. Und das ist genau Menschen, Prozesse, Produkte. Ich muss zusehen, dass ich als Unternehmer mich um die Unternehmeraufgaben kümmere und dann muss ich gute Leute, wirklich gute Leute um mich herum haben, die Arbeit machen. Und als Unternehmer organisiere ich Arbeit, aber ich mache sie nicht.
Das System, also Menschen, Prozesse, Produkt oder Produkte, ist, finde ich, auf den Punkt, es ist super simpel. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du im Laufe der Zeit darauf gekommen bist, dass du gedacht hast, boah, jetzt eigentlich noch da was und da was zu und hier müssen wir nochmal reingucken. Wie schaffst du das, dass du auch bei den Unternehmen, die du berätst und auch bei den Unternehmen, für denen du das jetzt anbietest, dass die selber auch bei diesen drei simplen Fragen bleiben, ohne sich jetzt dann wieder, was sagt man, ich komme aus dem Rheinland, im Feuerspansdöschen kaputt zu arbeiten. Also, dass es dann nicht wieder doch mit der Zeit viel zu kompliziert wird. Das ist ja leider bei vielen Systemen so der Fall, ne? Dass dann noch das und das und das dazu kommt. Und du bleibst ja ganz klar bei diesen drei Themen.
Ja, da kommt wieder mein Lieblingswort zum Vorschein, Disziplin. Und das zweite Wort ist Fokus. Mhm. Bei Fokussieren denken viele Leute, dass es darum geht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das stimmt nicht. Beim Fokussieren geht es darum, zu ganz, ganz vielen Dingen Nein zu sagen. Ich muss halt als Unternehmer lernen,
Nein zu sagen, um mich zu konzentrieren. Das müssen wir langsamer machen. Beim Fokus geht es nicht darum, sich auf eine Sache zu fokussieren.
Ja, also beim Fokus geht es nicht darum, sich auf eine Sache zu konzentrieren, sondern beim Fokussieren geht es darum, zu ganz vielen Dingen Nein zu sagen. Das ist eigentlich die große Kunst. Dinge von sich fernzuhalten. Und dann klappt es auch mit dem Fokus. Das können viele Unternehmer nicht. Und dann, wenn ich andere Dinge noch mit aufnehmen will, machen will, dann muss ich darauf achten, dass nicht ich als Unternehmer sie tue, sondern dass ich Leute um mich herum versammelt habe, die mir diese Arbeit abnehmen. Die können es in der Regel sowieso besser. Wenn ich als Unternehmer Leute um mich herum habe und ich bin derjenige, der alles am besten kann, dann habe ich entweder die falschen Leute oder aber ich bin Kindergärtner und habe meine tollen Mitarbeiter zu Kindergartenkindern erzogen, die nur darauf warten, dass Papi sagt, wo es lang geht. Wenn man Mitarbeitern Freiheit gibt, dann entfalten sich da aber auf einmal Potenziale, die ich dann nutzen kann und die einfach toll sind und dann bringt es den Mitarbeitern mehr Spaß und dem Unternehmer auch.
Und ich möchte an der Stelle auch wirklich jedem Unternehmer auch Mut machen. Macht das möglichst früh. Geht, auch wenn ihr denkt, ach, eigentlich kann ich es mir noch nicht leisten, macht es, weil es heißt einfach nur, ihr habt wieder Zeit für die unternehmerischen Tätigkeiten und das führt dazu, dass ihr mehr Umsatz macht und dann rechnen sich diese Mitarbeiter. Also holt diese Menschen früh rein und macht nicht so nach dem Motto, ja, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, sondern das hat große, also wenn ihr das Team habt, hat das große Auswirkungen auf diese Prozesse und auf dieses prozessuale Arbeiten. Ne?
Mhm. Du sagtest gerade, die Unternehmer können mehr Umsatz machen. Das ist grundsätzlich richtig. Ich kann aber auch was ganz Verrücktes tun. Ich kann weniger Umsatz machen, aber meinen Deckungsbeitrag erhöhen. Das können viele Unternehmer nicht.
Da kommt der Steuerberater, da hast du natürlich vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht.
Das ist aber ganz, ganz schwierig. Nicht? Als Unternehmer sieht man ja immer die 50-Euro-Scheine am Fenster vorbeiflattern und braucht doch den 6., 7., 8., 9. Cacher, um die Jahre mitzukriegen.
Ja, stimmt.
Aber das ist meistens nicht das Heilmittel. Also ich habe schon viele Unternehmer beraten oder Unternehmen beraten, wo ich gesagt habe, pass auf, wir treten jetzt einfach mal einen Schritt zurück. Wir schmeißen mal die 20% Kunden, die uns auf den Nerv gehen und die nicht bezahlen, die schmeißen wir einfach mal raus. Wir machen weniger Umsatz, aber wir machen mehr Gewinn. Und worauf kommt es denn an?
Ja, ja, das ist
wir leben ja nicht vom Umsatz, recht. Wir leben vom Deckungsbeitrag als Unternehmer.
Ja, und manche haben auch zu viele Produkte, ne? Also da ist auch der Produktbauchladen zu groß geworden.
Fokus. Die vielen Produkte, die entstehen meistens deshalb, weil das Produkt, das ich eigentlich verkaufen möchte, nicht funktioniert. Und dann überlege ich mir ganz, ganz viele Dinge, die ich noch alle machen könnte, anstatt mich darauf zu konzentrieren, das, was ich wirklich gut kann, besser zu machen. Im Übrigen nennt sich das auch Innovation. Innovation bedeutet nicht Raketen bauen. Innovation bedeutet, das, was ich tue, heute besser zu machen, als ich es gestern gemacht habe. Es gibt aber keinen oder nur selten Innovationsprozesse in Unternehmen. Es setzt sich keiner hin und sagt, komm, Führungsteam, wir nehmen uns jetzt mal 3 Stunden Zeit und gehen zusammen durch den Wald oder sonst wohin und dann reden wir mal darüber, wie wir das, was wir tun, besser machen können. Woran hakt's? Wie können wir besser werden? Wenn wir dabei sind, dass solche Innovationsrunden eingeführt sind, dann das ist schon ein großes Kino, schon weit.
Ich muss da gerade übrigens, du bist ja so ein kreativer Mensch, also als Steuerberater, Unternehmensberater. Ich muss da gerade an das Buch von dem Frank Doppheide denken. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Und ist eine lustige, schöne Leseempfehlung. Aber der Frank Doppheide hat das in seinem Unternehmen auch so gemacht, dass er gesagt hat, hey, ein Produkt, ein Prozess, ein Preis. Und das kann man natürlich nicht auf alles umsetzen. Ja, wenn ich jetzt Duschgele verkaufe bei Henkel, müssen da Duschgele für die verschiedenen Geschmackswünsche von Kokos bis Apfel und auch die verschiedenen Hautbedürfnisse hin. Das passt nicht überall. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal mir den Olaf anschauen. Den Olaf, nachdem er selbst das MPP-Prinzip eingeführt und umgesetzt hat. Wie sieht dein Tag heute aus? Führ uns mal durch so einen schönen Olaf-Tag durch.
Ich stehe 11:00 auf, dann ist erstmal Mittag und dann ist langsam auch schon wieder Feierabend.
Das stimmt schon mal nicht, das kann ich jetzt schon mal allen sagen. Die erste WhatsApp von dir, die kommt vor 11:00, also bitte nochmal neu und ehrlich.
Na gut, also ich habe eine klar strukturierte Morgenroutine. Ich stehe jeden Morgen, auch so am Sonntag um 5:00 auf, tue dann Dinge, die ich tun möchte. Dazu gehört auch Kaffee trinken, nachdenken. Um 7:00 mache ich Sport, mindestens eine Stunde. Und dann so ab 9:00, 10:00 gehe ich ins Tagesgeschäft rein. Aber bevor ich das mache, bevor ich ins Tagesgeschäft gehe, habe ich die 3 Dinge, die ich heute erledigen muss, erledigt.
Ah, das ist so Eat the Frog?
Ja, gibt es viele Namen für, aber ja, also die 3 Dinge, die heute wichtig sind. Aber das mache
ich auch, Olaf. Die 3 Sachen, also 3 Sachen schreibe ich mir auch immer auf und sage, das sind die 3 ersten, die ich weg habe, bevor der Tag losgeht. Ja. Witzig.
Wenn man das durchzieht, weil so 365 Tage hat das Jahr, ne? Wenn wir mal sagen, wir arbeiten 340 davon, wenn du das dann eben mit 3 multiplizierst, dann kommst du auf die Idee, dass das so gute 1000 Dinge sind, die du im Jahr erledigst. Das ist schon nicht ganz so wenig. Du musst es eben eisern durchziehen. Das gehört auch mit zu Disziplin. Das funktioniert bei mir ehrlich gesagt auch nicht immer. Man hat auch mal schlecht geschlafen oder einen schlechten Tag, aber vom Grundsatz her ist es das.
Ja.
So, das heißt, ich bin schon mal relativ entspannt, wenn ich in das Tagesgeschäft reingehe. Und dadurch, dass meine Mitarbeiter eben die Möglichkeit haben, sehr viel selbst zu entscheiden, muss ich gar nicht so viel entscheiden. Also es ist nicht so, dass ich, wenn ich ins Büro komme, den Schreibtisch voll habe mit irgendwas oder dass da 4000 E-Mails auf mich warten, sondern das wird im Wesentlichen auch durch die Mitarbeiter wirklich sehr, sehr gut erledigt. Vieles wird von mir abgehalten, viele Anrufe kommen gar nicht durch. Ja, es gibt auch Menschen, die möchten dann wissen, wie ein Fahrtenbuch funktioniert und da muss dann unbedingt ein Steuerberater zur Stellung nehmen. Mhm. Ich sage denen dann immer, ich weiß es nicht. Ja, das ist Einkommensteuer, ich mache aber Unternehmenssteuer und bitte, ich stelle mal zu einer Mitarbeiterin durch, die weiß das besser, wie das geht. Also. So, und das bedeutet, du musst Vertrauen entwickeln, du musst den Mut haben, Macht abzugeben. Das habe ich für mich schwierig lernen müssen, aber geschafft. Deswegen kann ich mich dann tatsächlich auf Beratung konzentrieren und kann mir Zeit nehmen eben für die Mandanten, bei denen es gerade klemmt. Es gibt so 2 oder sagen wir mal 3 Mandantentypen. Bei den einen ist Dauerkrise, bei den anderen, die haben Steuervermeidungsprobleme.
Ja.
Ja, das heißt, die müssen Steuern sparen und dann ist so der Mittelteil, die einfach nur funktionieren wie auf Schienen. Dass wir solche Mandantenstruktur haben, ist aber auch kein Zufall, weil wir all diejenigen, die ja, wie soll ich das dann ausdrücken, die mit denen permanent Theater ist, die sind bei uns nicht Mandanten, sondern wir haben wirklich Unternehmer im besten Sinne, die wir beraten. Und solche Harakiri-Aktionen, da haben wir keine Lust zu. Machen wir nicht. Und das macht, bringt einfach Ruhe in das ganze Schiff. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, Menschen, ja, ich habe mich angepasst, ich habe mich geändert, ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn ich nicht meine Schwächen versuche zu kompensieren, sondern wenn ich das einfach andere Leute machen lasse. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Mitarbeiterin auf das Geld aufpasst der Kanzlei, weil ich da nicht gut drin bin. Seitdem haben wir keine Forderungen mehr, die Umsätze sind da, das Geld ist auf dem Konto, funktioniert wunderbar. Mein Team ist so aufgestellt und auch so ausgesucht, dass es sehr gut zusammenarbeitet und maximal viel an Arbeiten selber erledigen kann. Die Prozesse sind eingefahren. Jeder weiß genau, was er zu tun hat, wann er das zu tun hat.
Und dann gehst du wann aus dem Unternehmen raus? Also wann ist dann dein Arbeitstag beendet? So circa, es wird nicht jeden Tag gleich sein.
Ja, ich versuche, dass gegen 17 Uhr eigentlich Schluss ist.
Und gibt es da noch etwas? Also bist du dann, hast du dann 17 Uhr für dich Schluss oder ist dann, geht dann
das
Gedankenkarussell los, die Schlafstörungen, die, jetzt habe ich doch noch das vergessen. Also es gibt ja dann zwischen, wann ist bei einem Unternehmer Schluss, ne?
Ja, also Schluss ist bei mir nie, ne? Also auch am Sonntag und Sonntag nicht, sondern dann fange ich eben an, mir lustige Dinge auszudenken und komme zum Beispiel auf die Idee, dass man unbedingt einen Podcast machen müsste oder andere Sachen.
Ja.
Also ich kann nicht aufhören. Das,
okay.
Das liegt mir nicht. Aber ich muss dann nicht mehr im Tagesgeschäft arbeiten.
Ja, super.
Die Sachen sind dann abgearbeitet. Aber das sind dann auch eben so Zeiten, wenn ich noch Lust habe, dass ich mich dann hinsetze und Kraft habe vor allem. Es kommt auch immer so ein bisschen auf den Tag drauf an. Ich bin ja nun auch keine 28 mehr, sondern geringfügig älter. Das heißt, auch ich merke schon, dass meine Tageskraft endlich ist. Und da muss ich eben drauf reagieren. Und dann mache ich eben nach 17 Uhr die Dinge, die mir Spaß bringen. Mhm. Und das ist hauptsächlich mir bei einem Mandanten irgendwas zu überlegen, dem geht's nicht gut. Und was kann ich jetzt bei dem machen? Und dann setze ich mich halt aufs Sofa und gucke aus dem Fenster. Das sieht eben aus, als würde ich nichts tun. Tatsächlich stimmt das aber nicht, sondern ich denke darüber nach, was ich dem empfehlen kann und wie wir bei dem das Unternehmen besser aufstellen können. Das ist dann meine Arbeit.
Ach, was für ein schönes Bild. Also da habe ich, also das finde ich toll, ein schönes Schlussbild. Also ich freue mich, dass du diesen Podcast machst, dass du beim Aus dem Fenster gucken auch auf diese Idee gekommen bist und dass du dieses Wissen von dir auch teilst. Das finde ich super.
Ja, danke schön. Ich hoffe, dass es nützt. Ich hoffe, dass es viele Leute gibt da draußen, die mit dem, was ich von mir gebe, auch was anfangen können und dass es einfach besser wird. Ne? Ich habe so viele Unternehmer erlebt, die sich wirklich aufgerieben haben, wie du es vorhin ja schon mal angemerkt hast, Ehe kaputt, Freundschaften kaputt, kein Kontakt zu den Kindern und so weiter, weil die einfach gestresst sind von ihrem Leben, Existenzsorgen haben und meistens, wirklich meistens, ohne Not. Mhm. Es gibt Leute, die können es einfach nicht, ja, gibt es auch, aber häufig ist es nicht eine Frage, dass sie nicht können, sondern einfach nur eine Frage von ein paar Schraubenstellungen, von ein paar Systemen, die man einführen kann, um einfach glücklicheres Leben zu haben. Vielleicht geht es am Ende aller Tage auch darum. Und das ist für Unternehmer ja auch nicht verboten.
Also wir werden jetzt ja in den nächsten Folgen nicht nur diese drei Schritte nochmal tiefer beleuchten, sondern auch so diesen entscheidenden vierten Schritt. Ne? Wie macht man aus diesem entworfenen System jetzt im eigenen Team, also wie erweckt man das wirklich zu leben? Olaf, ich finde es super. Ich würde sagen, ich lasse dich aber aus diesem Gespräch jetzt hier nicht raus, ohne dass du uns vielleicht noch eine kleine Rubrik ankündigst, die in dieser Folge und auch in den nächsten kommen wird.
Ja, gerne.
Nämlich Tipps zum Umsetzen. Mhm. Also, dass man so etwas hat, einen kleinen Bonus, mit dem die Hörer jetzt hier rausgehen und wo du sagst, Schritt für Schritt gehen wir das mal durch. Es gibt so einen, wie nennen wir ihn, den Work Hard But Smart Tipp?
Gute Idee, nennen wir so. Work Hard But Smart Tipp. Oder die,
dann let's go.
Eine Handlungsaufforderung, ja.
Ja, der Call to Action.
Call to Action.
Ne? Dein Call to Action ist nicht, hier gebt mir 5 Sterne und schreibt eine Bewertung und abonniert den Podcast, sondern dein Call to Action, der ist für die Unternehmer direkt zum Umsetzen.
Ganz genau. Am Ende der Tage geht es bei dem Podcast ja nicht um mich, sondern es geht darum, dass die Unternehmer was davon haben. Der Work Hard But Smart Tipp. Ihr habt von Menschen, Prozessen, Produkte gehört. Macht die Augen zu, denkt darüber nach, was ist eigentlich mein größter Bauchschmerz? Wo liegt der? Liegt er eher bei Menschen, eher bei Prozessen, eher bei Produkt? Schreibt das auf einen Zettel, groß, dick mit dem Edding und legt das auf den Schreibtisch. Und das ist schon mal der gedankliche Einstieg in die Lösung. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen wünsche ich euch gute Gedanken. Das war Work Hard But Smart, der Podcast für Wachstum und finanzielle Sicherheit. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. Ich sage danke, danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, ich freue mich über eine Empfehlung oder ganz besonders über ein ehrliches Feedback. Denn nur so wird aus einer guten Idee eine Bewegung. Und bis zum nächsten Mal, denk dran, harte Arbeit ist gut, aber nur smart wird sie wirksam. Work Hard But Smart. Bis bald.